Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen und schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Das ist der Game Changer, der Fußball-Podcast, und mein Name ist Valentin. Ich darf heute zusammen digital verbunden sein mit meinem geschätzten Kollegen Robin. Ciao Robin, freut mich, hast du den Weg gefunden hier ins virtuelle Studio?
Ciao Wolle, hallo zusammen.
Jetzt haben wir uns ein bisschen mehr Zeit los, ist momentan gerade streng. Aber das soll uns nicht aufhalten, Robin, die zwei Matches unserer Schweizer Nationalmannschaft ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Ich glaube, so viel kann man sagen. Man darf mit dem Ergebnis zufrieden sein. Mit was für einem Gefühl gehst du raus aus diesen zwei Spielen, Robin?
Ja, anders schon wie bei den letzten Zusammenzug, der stattgefunden hat. Sehr gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, es steht eigentlich gar nichts mehr im Weg für die Quali. Und auch so die Konstellation vom Kader mit der Mannschaft. Auch ein, zwei neue, wo wir dann sicher auch werden noch darauf eingehen nachher. Wo sicher Freude machen auch, dass die den Weg in der Anatze gefunden haben und auch schon die ersten paar Mal gut aufmerksam auf sich gemacht haben. Das ist das auch so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade speziell beim Johann Manzambi, wo der Knopf auch goaltechnisch...
Wieso habe ich jetzt gewusst, dass du genau diesen Namen sagst? Hä?
Ja, weil du mir den Steilpass gegeben hast, oder?
Okay.
dort haben wir ja auch uns das ein bisschen gewünscht oder erhofft, dass er möglicherweise, weil er ist ja auch zuvor schon in den Match jeweils gut reingekommen. Wir haben gewusst, dass er wahrscheinlich wieder Minuten wird erhalten und haben uns so ein bisschen erhofft, dass er vielleicht dort jetzt einmal reüssieren kann. Das ist dann auch eingetroffen gegen Schweden, auch unter gütiger Mithilfe vom Goalie von Schweden, kann man vielleicht schon auch noch sagen. Aber ich glaube, der Manzambi, um vielleicht jetzt gerade bei dieser Personalie anzufangen, der bestätigt den guten Eindruck, den er bis jetzt in der Nationalmannschaft abgegeben hat, bestätigt er.
Absolut. Er ist sicher einer von denen. Ein anderer Gewinner aus den letzten Zusammenzügen ist sicher auch der Nico Elvedi, der wieder definitiv in seine, sag mal, Eisvogelform gefunden hat, wo einen sehr guten Eindruck macht, wo gute Matches gespielt hat, wo auch Verteidiger, die haben ja sicher auch immer Freude, wie sie momentan unterwegs sind, was das Gegengoal angeht. Das war ja auch schon ein bisschen Thema gewesen. Aber er hat dann auch noch selber Goal machen können. Und das zeigt dann halt auch schon, auch in Akanji, wenn ein Verteidiger dann noch ein Goal machen, dann wird es dann ganz interessant.
Jetzt habe ich schnell eine Nachfrage. Wieso Eisvogel?
Weißt du, die Geschichte kennst du nicht?
Nein.
Der Nico ist als Junge reingekommen in die Startformation. Ich glaube, einer seiner ersten Einsätze bei Gladbach.
Ja. Yeah.
Und das war direkt gegen den FC Bayern München gewesen. Und André Schubert hat damals geheißen, der Trainer, meinte, wenn ich richtig liege. Hat dann nach dem Match gefunden, er gibt ihm den Übernamen Eisvogel, weil er halt einfach mega cool war und einen guten Match gespielt hat, wie er halt ja auch ist von seiner Art als Spieler. Und ja, ich sage immer so ein bisschen als Spass, wenn wir uns wieder mal antreffen, so in der Domino den Kopf angehabt hat und das Assist gemacht hat zum einen Goal. Aber es ist dort an dem Tag, wo er gespielt hat gegen Bayern, ist ziemlich viel richtig gelaufen.
Ah, okay, interessant, I see.
Ja, das ist ein bisschen länger her.
Ja, das ist schon spannend, oder? Ja, also ich kann da gerade anknüpfen. Also ich bin zum einen sehr froh, dass der Nico Elvedi wieder bei den Nazi zumindest in die Spur gefunden hat. Ich habe das Thema rund um ihn ein bisschen Medien gemacht gefunden. Ich finde auch, oder ich habe das auch schon, glaube ein, zwei Mal gesagt in früheren Folgen, dass ich das nicht so richtig nachvollziehen konnte. Wieso er dort so ein bisschen gehatet worden ist. Er ist so verlässlich, so hat er jetzt auch wieder gespielt, so ist er auftrumpft. Das wohlgemerkt in einer Phase mit Gladbach, die überhaupt nicht einfach ist. Und nichtsdestotrotz, eben das, was du angesprochen hast, mega sicherer Wert in der Kette hinten gesehen von der Nazi. allgemein ja alle, mehr oder weniger, ich glaube, es hat ein, zwei Situationen gegeben, wo gegen ein, sagen wir, formstarkes Team ein bisschen in die Hose können gehen. Aber grundsätzlich, die Abwehr macht allgemein einen guten Eindruck, finde ich. Das zeigt ja das Goalverhältnis. Und ja, nein, für mich, für ihn persönlich freut es mich auch, weil ich finde, ist ein absoluter underrated Player in meinen Augen, Nicole Vidi.
Ja, man muss halt aber schon auch sagen, in Phasen, wo halt auch der Fabian Schano dabei war, ich meine, der spielt immer noch jeden Match bei Newcastle und das auf einem ordentlichen Niveau in der Premier League. Und ich tatsächlich vor, sagen wir jetzt mal 10 oder 8 Jahren, niemals erwartet hat, aber da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige in dieser Liga oder mit seiner Geschwindigkeit, die er hat, dass er so präsent ist, so viel Impact hat im Spiel von Newcastle. Aber um das geht es gar nicht. Das ist einfach schon auch ein Luxusproblem, das sie teilweise gehabt haben auf dieser Position. Und ja, oft haben sie ja mit drei gespielt. Aber es hat schon auch seine Phase gegeben, wo ich kenne den Nico seit der Juniorenzeit. Es ist schon auch ein bisschen etwas gegangen mit ihm. Oder? Er war lange auch in Gladbach, hat das ein oder andere Mal sicher auch den Schritt verdient gehabt.
Aber, gerne auch gemacht, Karl, oder? Der Schritt.
Ja. Ja, das mag ich jetzt so jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich hat er sich schon aber angefühlt für diesen Schritt. Aber es ist ja so, dass jetzt er wieder in Topform ist. Ja.
Nein, ist cool. Also gerade jetzt auch auffällig war in diesen zwei Spielen. Sehr aggressiv auch im Zweikampf, also im besten Sinne, oder? Also sehr nöch an seinem Mann gesehen, jeweils, wenn es zu einem Zweikampf gekommen ist. Jetzt gerade auch mit Blick aufs erste Spiel, oder? Ich kann mich, glaube an kein Duell erinnern, wo quasi ausgleichende Voraussetzungen gesehen sind, wo er gegen Isaac, der vor allem gesehen ist, aber auch gegen Göcker, den er verloren hat. Also, da habe ich mich sehr darüber gefreut, für ihn, aber auch für die Mannschaft. Und ja, mit Blick auf das Resultat vom Freitag, vom letzten.
Ja, man sieht halt einfach auch in der Konstellation zusammen mit dem Manu Akanji, die funktionieren halt einfach auch sehr gut. Oder die kennen sich schon so lange. Die verstehen sich auch so sehr gut. Und das ist halt ein super Duo, finde ich halt auch. Ja,
ja, ich denke auch, dass das matcht. Wenn du gerade ansprichst, den Manu Akanji, auch er für mich eigentlich über weite Strecken einen guten bis sehr guten Match gemacht, vor allem mit Blick aufs Spielerische. Hat die ein, zwei Situationen, die ich noch interessant gefunden habe, wo mich deine Meinung auch würde wundern, was dort vielleicht potenziell in seinem Kopf abgegangen ist. Ich spreche von dieser Situation, wo er den Ball unterschätzt und unterlaufen wird. Also nicht unterlaufen, aber der Alexander Isak läuft ihm den Ball vorne weg. Sehr ungewöhnlich für ihn und ja, auch in einer Phase gesehen, ich sage jetzt, ich glaube, der Sieg gegen Schweden oder sich ein Punkt gewinnen, ist nie in Gefahr gesehen, aber vom Zeitpunkt her wäre das ein sehr teurer Fehler gewesen. Das wollte ich eigentlich ein bisschen reinsteuern und dich fragen, wie hast du das erlebt und ja, auch der Manu Akanji grundsätzlich.
Du, jetzt seit dem Transfer, mein Inter diskutiert ja schon darüber, dass sie ihn jetzt fix übernehmen, dann auch. Ja, also ich meine, über seine Qualitäten müssen wir nicht diskutieren, aber es ist halt einfach so, wenn du in der letzten Reihe bist, die kleinste Kleinigkeit wird dann halt meistens auch ausgenutzt. In dem Fall ist das jetzt nicht so gewesen. Aber es ist jetzt auch so, dass der Isak jetzt nicht gerade der Unbekannte ist und auch sicher clevere Laufwege hat. Aber wir müssen nicht diskutieren, so Sachen dürfen ihm nicht passieren. Aber am Schluss, ich meine, du gewinnst gegen Schweden auswärts mit 0-2. Das ist ein Ballbesitz von 60% im fremden Stadion. Super Auftritt war gesamthaft von der Schweiz. Und von dem her bin ich da völlig gelassen für die nächsten Spiele, wo es dann auch nochmal drauf ankommt, oder?
Ja, ich gebe dir recht. Also ich sehe das jetzt auch nicht als gravierendes Problem an und ich wollte mit dem auch nicht irgendwie aussagen, dass ich ihn anzweifle oder so. Überhaupt nicht. Ist für mich auch ganz klar, ohne Zweifel, unsere Innenverteidiger Nummer 1, sowohl im Defensiven wie auch im Offensiven, bei der Spielauslösung gefällt mir auch global gesehen sehr, 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 sehr gut. Finde ihn immer noch einen von der spannendsten Innenverteidiger von der Veranlagung her. Aber ich habe die Situation trotzdem interessant gefunden. Haben wir dann auch so ein bisschen überlegt, das hat schon fast so ein bisschen italienische Züge gehabt. Das Gefühl gehabt, er macht, hat die Situation für einmal falsch eingeschätzt und es will er mit dem Auge machen. Und der Isaac hat die Situation sehr gut erkannt. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, also muss das auch nicht zu hoch gewichten. Ich habe es auch einfach aus Spielersicht und aus taktischer Perspektive noch interessant gefunden, was da passiert ist.
Was du halt bei Manu auch siehst, ist, komm jetzt nochmal mit dem, dass er schon auch unter dem Guardiola oder dass der Guardiola ihn damals auch unbedingt hat wollen. Siehst, dass jo, für einen Fan, der den Match vielleicht schaut, hinten raus, denkt dann oft, jo, das war ein einfacher Pass gewesen, oder fällt gar nicht auf. Muss auch manchmal nur ein Querpass sein. Aber er spielt schon sehr oft auch mit dem Grani zusammen diesen Part. Auch der Nico beherrscht das. Dass sie oft die richtige Entscheidung treffen, wo dann nachher im nächsten Zug oder im nächsten Pass vom Granit etwas entsteht, wo Überzahl stattfindet. Und das finde ich halt schon, in Kombination mit dem Granit beherrschen sie das hinten raus momentan wirklich sehr gut.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir da vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer mal mitnehmen, was du da genau meinst, oder? Also jetzt gerade beim Beispiel von Manu Akanji, in der Vorbereitung von einer Aktion, die ja in der Regel grundsätzlich fast immer vom Granit Xhaka ausgelöst wird, da sprichst du ja an, oder? Zum einen eine gewisse Bassschärfe, oder? Mit der Bassschärfe kann ich dafür sorgen, dass mein Mitspieler vielleicht eine halbe bis eine ganze Sekunde mehr hat, um die nächste Aktion vorzubereiten. Du sprichst den Ball auf den richtigen Fuß an, das sind vielleicht nochmal eine halbe Sekunde, oder? Und je nachdem, wie die Feldbesetzung ist, ist das extrem viel. Und gerade gegen Schweden, um auch hier wieder aufs Spiel zu kommen, Schweden hat die Räume natürlich überhaupt nicht gut besetzt. Das muss man dann auch noch dazu sagen. Ohne jetzt, und das möchte ich mit Verlaub sagen, das Spiel von der Schweiz schlechter zu reden, als es war. Aber ja, da sind sie sehr sauber und da finde ich auch, haben sie Schritt gemacht. Oder, das ist so ein bisschen absolut, das, was du meinst, oder?
Absolut. Es ist halt einfach so, dass das ist nicht selbstverständlich gegen Schweden, oder? Und es ist mega schwierig, die Schweizer Nazi momentan wirklich mega unter Druck zu setzen, in einem Pressing zum Beispiel.
Das finde ich auch sehr interessant, ja.
Sie lösen es einfach sehr gut.
Sie lösen es verdammt stark.
Das sieht manchmal oft aus, als wäre es relativ einfach, aber das ist eben nicht. Wenn du anstatt links nach rechts spielst, gibt das schon wieder eine ganz andere Spielsituation. Und dort, das wollte ich eigentlich damit sagen, dass sie sehr oft die richtige Entscheidung treffen, wenn es ganz einfach aussieht. Und das ist sicher ein Punkt. Und sicher auch weiterführend, dann, wenn wir nachher aufs andere Spiel noch drauf eingehen, der Grund, warum sich dann gewisse dann einfach komplett zurückziehen, weil sie denken, es lohnt sich nicht gegen die Schweizer so, mit diesen drei jetzt nehme ich mal, und Ricky Rodriguez kann man da auch noch dazu
erzählen. Der macht das auch super, finde ich auch.
Ja gut, also der ist auch sehr spielintelligent, zu erfahren.
Das ist crazy, der macht auch dem.
Der ist ja mal, lässt er sich mal ganz rausgehen, dann kommt er wieder zurück mit dem Aufbau mit drei. Es ist wirklich, es ist sehr interessant, was die Schweizer Nazi hier momentan auf den Platz bringt.
Ordentliche Laufleitung. Auch Ricardo Rodriguez ist gerne auch mal hoch, was eine verteidigende Mannschaft auch unglaublich weh macht. Gerade jetzt Flügel, die, sagen wir jetzt traditionell gesehen, vielleicht die anfälligeren Spieler sind in einem System, um mal den Moment verpassen, zum Druck generieren. Das generiert Überzahl jetzt aus Sicht von der Schweiz. Du hast angesprochen, eben auch, wie super sie einen Aufbau machen vom Spiel. Ich finde das sehr mutig. Also, für den einen mag das einfach aussehen, für den anderen ist es dann vielleicht auch fast ein bisschen zu viel Risiko. Und auch da muss ich sagen, zum vielleicht auch den Input von meiner Seite noch, ich bin auch echt beeindruckt, in welcher Qualität Schweiz das mittlerweile macht. Also, es ist gar kein Risiko mehr in dem Sinn dabei. Klar, Restrisiko bleibt, das kann es immer geben, aber grundsätzlich einfach, es ist so super gespielt. Bis das passiert, und wir dürfen nicht vergessen, Pressing ist eins von den modernsten Tools oder von den beliebtesten Tools im heutigen Fußball, dass sich eine Mannschaft geschlagen gibt, was das Pressing angeht und sich zurückzieht, das sagt unheimlich viel über die Qualität aus, die die Schweizer Nationalmannschaft im Aufbauspiel und im Passspiel gerade an den Tag legt.
Ich weiss, es ist schon ein bisschen eine Zeit her und ist vielleicht jetzt auch nicht ein optimaler Vergleich, weil Verein und Nationalmannschaft nochmal ein ganz anderes Thema ist. Aber wenn wir uns zurückerinnern, und vielleicht der ein oder andere Zuhörer mag sich erinnern, wo wir die Spiele vom FCB ein bisschen noch angeschaut haben gegen Kopenhagen, oder? Dort war das auch ein bisschen Thema gewesen. Kopenhagen hat das ja wahnsinnig gut gemacht mit Ball, Basel weniger teilweise. Das ist für mich so auf dem internationalen Niveau, oder? Wo der Druck dann schon noch mal ein bisschen anderer ist vom Gegner gegen den Ball. Dort siehst du dann schon auch den Unterschied und uns jetzt gerade noch mal gut auf den Punkt gebracht. Wenn sich dann wirklich jemand zurückzieht oder eben auch im zweiten Spiel die Slowenen, wo dann gar nicht mehr gross, außer in der zweiten Halbzeit mal phasenweise, probiert haben, dann spricht das schon auch für die Schweiz oder für die Qualität, auch für die Entscheidungsfindung, wo sie haben mit Ball vor allem.
Gut, ja, da haben wir jetzt schon viel dazu gesagt, auch was der Spielansatz gesehen ist von der Schweiz. Jetzt, Robin, vielleicht auch von deiner Seite, oder lass uns doch noch kurz darüber diskutieren, um das ein bisschen einordnen. Schweden, wie ordnest du den 2-0-Sieg auswärts in Stockholm? Wie ordnest du den und den Gegner, den wir dort aufgefunden haben, wie ordnest du das ein?
Ganz klar, ein absolutes Statement gewesen, wahnsinnig wichtig. Es hätte auch anders kommen können. Ich meine, wenn sie jetzt die Leistung nicht so konsequent gebracht hätten, dann laufst du oder fliegst mit einer Niederlage weiter. Oder nur mit einem Punkt. Und von dem, also wenn du Punkte anschaust, ist das wahnsinnig wertvoll gewesen, für mich. Mhm.
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich muss schon sagen, ich sehe noch so ein bisschen einen Punkt, der aber nicht irgendwie die Leistung der Schweiz schwächert. Ich glaube, die Herausforderung, die die Schweiz hatte, war, kriegen wir unsere Qualität auf den Platz? Weil rein vom Setting her sind es besser gewesen, die Spieler sind in Form, die Mannschaft kennt sich deutlich länger als die Schweden. Qualitativ würde ich behaupten, dass wir in der Breite besser sind. Also von dem her, glaube ich, eher ist dort die Challenge für die Schweiz gesehen, dass wenn sie das schaffen, dass sie gute Karten haben und die Art und Weise, wie sie das gelöst haben, die ist dann zusätzlich noch sehr, sehr gut gesehen. Ich finde aber auch, Schweden wird, glaube ich, kaum mehr so schwach sein wie jetzt am letzten Freitag. Das muss ich schon fairerweise sagen. Ohne, wie gesagt, die Leistung der Schweiz zu schmälern. Da sind viele schwierige Faktoren dabei gewesen, die sie überragend gelöst haben. Absolut. Aber ich glaube nicht, dass wir Schweden in den nächsten Jahren nochmal so schwach werden sehen.
Ja, es ist ja schon so, dass sie das eine oder andere haben, wo sie vielleicht auch aktuell noch beschäftigt. Sei es die Situation mit dem Trainer, der ja mittlerweile jetzt auch nicht im Trainer ist.
Ja.
Und ja, man muss schon sagen, dass sie die ein oder andere Chance auch gehabt haben. Aber an diesem Tag hat es halt einfach auch für die Schweiz gespielt. Oder? Und so, gerade in so kapitalen Match brauchst du das dann halt einfach auch. Und ja, für mich ist es trotzdem auch verdient, ohne dass ich da jetzt mit dem Schweizer Liebling hocke. Aber es ist schon so auch, dass über die letzten paar Spiele, über die Entwicklung, um die Fortschritte, die sie jetzt auch wieder gemacht haben, verdient ist.
Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das sind, wie du sagst, kapitale Punkte gewesen, mit der Ausgangssituation, die nicht einfach ist. Ich finde, Schweden hat man sehr deutlich gesehen, dass die Mannschaft, der Trainer, das ganze Setting auch mit den Fans, mit dem Pfeifen vor dem Match gegenüber dem Trainer, da wird fairerweise auch nicht das Potenzial ausgeschöpft. Also, hinten, ich glaube, das haben wir im Vorfeld vom Spiel schon gesagt, die Verteidigung, ich glaube nicht, dass die auf dem Niveau von einer Schweizer Nationalmannschaft ist, obwohl ich das Duell zwischen Breel Embolo und dem Innenverteidiger, ich weiss seinen Namen jetzt nicht mehr, das habe ich sehr gern gesehen. Das ist eine gute Rauferei gesehen dort immer wieder mal, aber jetzt rein grundsätzlich sonst, im Sturm ist so viel Qualität vorhanden. Der Bergwall, wo die zwei Chancen kläglich vergibt, ist 19, ist irgendwie für 40 Millionen bei Tottenham untergekommen. Da passt schon viel auch nicht zusammen. Ich glaube, das muss man schon auch sehen. Und ich finde, es hat auch durchaus der ein oder andere Schweizer gegeben, der gar nicht zwingend den besten Tag verwünscht hat. Und trotzdem, also ich glaube, wenn der Breel den Kopfball nicht am Pfosten setzt in den ersten 10 Minuten, dann gehst du nicht mit 2-0 raus, sondern mit 2-1, 3-1, 4-1, auch wenn noch eine Chance für Schweden reingeht. Also ich glaube, es hat kein Szenario gegeben, wo Schweden den Match können gewinnen am Freitag.
Ja, ich finde, das ist gut auf den Punkt gebracht. Und so können wir von mir aus auch einen Punkt setzen bei dieser Begegnung und eigentlich in die nächste hineingehen, oder was meinst du?
Ja, sehr, sehr gern. Unbedingt. Also ich habe es jetzt gerade am Schluss auch noch ein bisschen angedünnt gehabt. Es hat für mich ein, zwei Spiele gehabt. Und das hat man dann auch gerade im Spiel gegen Slowenien gemerkt, wo die Pace nicht ganz zu 100% auf Platz gebracht haben, hat mich echt überrascht. Ich denke da spezifisch an Ruben Vargas und auch an Dan Ndoye, der gegen Schweden noch Aktionen gehabt hat, aber gegen Slowenien eigentlich gefühlt komplett getaucht ist, genauso wie an Ruben Vargas. Ist noch mehr das so vorgekommen, Robin, oder habe ich den Eindruck gehabt, auch wenn sich Slowenien zurückgezogen hat, aber über das Spiel, über die Flügel, das hätte ein bisschen, das ist zu kurz gekommen. Ich meine, die Resultate sind okay, aber habe ich das Gefühl, mit dieser Pace, mit dieser Qualität, mit dieser Form, die die zwei Spiele, die ich angesprochen habe, dürfte das nicht noch ein bisschen mehr gehen?
Ja, auf die zwei bezogen jetzt genau das, was wir vorher eigentlich gesagt haben, was sie sehr gut gemacht haben, dass sie einen Gegner so zurückdrängen. Oder ein Gegner sich jetzt darauf eingestellt hat, dass er von Anfang an sich zurückzieht, ist es mir ein bisschen zu einfach, wenn der Trainer dann sagt, ja, er hat es nicht erwartet, in dem Sinn, oder?
Mhm.
Und wenn ich jetzt auf die zwei drauf eingegangen ist dann halt schon so, dass ja, du bist dann halt viel mehr in diesen Aktionen am Flügel los im 1 gegen 1. Und ja, es ist so, dass du dann noch mehr musst provozieren und noch mehr vielleicht auch mal dich musst opfern, in dem Sinn, wo du dann mal einen wegziehst, zwischen die Linie kommst oder hinter die Linie rennst, vergebens auch. Also ich meine, du als Barcelona-Fan, damals in der super glorreichen Zeit mit dem Pedro auf dem Flügel, ich weiß nicht, wie oft einem ein Spiel leer gelaufen ist, teilweise auch ins Offside gelaufen ist, aber so trotzdem den Gegner probierst du auseinanderzuziehen. Und oft sind sie dann über die Aussenbahnen gekommen. Du hast ja dann auch gesehen, wie der Ricky Rodriguez auch
relativ
hoch sich auch eingeschaltet hat, was ich gut gefunden habe. Da bin ich immer noch mal ein Gegner zusätzlich. Für mich ist dann im entscheidenden Moment die Schnittstellenläufe in Rücken von einer Fünferkette, teilweise auch Dreierkette, oder? Das ist, wenn man sich das vorstellen kann, der äußere Innenverteidiger eigentlich von einer Dreierkette im Zwischenraum mit dem Außenläufer, dort hätten sie viel mehr noch reinlaufen können. Und nicht einmal in einem Spielzug, sondern zwei, dreimal.
Hm.
Und das meine ich auch mit dem Vergebenslaufen. Du verstehst das sehr gut, weil wir das ja schon ein paar Mal besprochen
haben. Du es noch ausführen, ist schon gut.
Es reicht nicht einmal, sondern du musst dann halt auch eins bis dreimal dort einfach auch reinlaufen und ich bin überzeugt, dass es dann je nach Seitenverlagerung und Ballbesitzphasen, die du ja gehabt hast in dem Spiel, eine Zeitfrage ist, bis du dann einmal den Durchbruch schaffst im Box. Und nachher wird es dann interessant, was die Fortsetzung ist, Boxbesetzung, Flankenqualität, Abschlussqualität etc.
Ja, du
sprichst... Also es hat schon einmal eine sehr interessante Szene gegeben. Ich meine, das ist sogar in der zweiten Halbzeit gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, der dann in den Rückraum hineinspielt. Aber dann sind sie dann magiger Mann dort gestanden. Oder sie haben halt defensiv schon auch einen sehr guten Job gemacht, die Slowenen. Und haben sie ihnen wahnsinnig schwer gemacht. Das haben wir, glaube ich, mit Brille angehört im Interview.
Nein, total. Also das, auch hier, man muss das sicher labeln und sagen, es ist Meckern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Also ich habe dann auch noch eine Folge, wo dann nochmal ein bisschen positiver das ganze Thema rund um die zwei Spiele von der Schweizer Nazi abrunden, aber zurück zu dem, was du gesagt hast, also ich bin eigentlich der Meinung, dass gegen Slowenien eigentlich jede Aktion genauso entsteht, wenn eine Lücke gerissen worden ist, wenn ein Doppelpass funktioniert hat, weil gerade jetzt auf der linken Seite oftmals eine Überzahl der Ricky Rodriguez geschaffen hat, dann ist man gefährlich geworden. Flankenball, Boxpräsenz, die haben jetzt nicht so immer glücklich gefunden, also vor allem Flankenball. Der Remo Freule hat es auf dem Fuß, muss man fairerweise sagen,
hat schon... Ah ja, mit dem Linken.
Muss er den Linken nehmen. Der geht mit dem Rechten nicht, aber da machen wir keinen Vorwurf. Es war kein einfacher Ball gewesen, zum Nehmen. Und
die seitliche Flanken einmal noch genau. In der ersten Halbzeit, wo auch auf den ersten Pfosten dort ein bisschen in den Fünferraum rein, oder? Die ist ja auch noch...
Genau. Also da hat es wenig Aktionen gegeben. Und das ist vielleicht auch ein neues Spiel... Situation, die die Schweiz hier hat, wo man gegen Gegner vielleicht in Zukunft öfter wieder antreffen wird, wenn man weiss, die Schweizer Spieler ist so stark, dass man dann Lösungen suchen muss. Und eben, du hast es auch schon angesprochen. Ich hätte mir dort auch gewünscht, dass man ein bisschen mehr provoziert, dass man mehr Übergewicht also, schafft auf der Seite. Weil durchs Zentrum ist es unheimlich schwierig, bis unmöglich gesehen. Und Ballverschiebung habe ich auch das Gefühl gehabt, die hätte ein bisschen schneller sein können. Wenn es auch dunkt, irgendwie in der Rotation mit GB So als Dritten neben Chaka und dem Freulo, das hat aber nicht ganz so schnell geklappt, wie es nötig war, zum Räum zu arbeiten. Aber ja, wie du sagst, also es ist echt schwierig gewesen und man hat auch einen guten Unterschied gesehen zwischen einer Mannschaft, die gefestigt ist und von Anfang an eigentlich keine andere Blankheit als zerstören.
Das eine ist vielleicht auch noch, dass du dann vielleicht im Zentrum noch zusätzlich einen positionieren. Das muss gar nicht ein Typ Freuler sein. Also ich bin ein riesen Fan von Freuler, nicht falsch verstehen, aber in der gewissen Spielart und Weise während einem Spiel vielleicht auch eine Anpassung zu machen, wo dann vielleicht auch noch mal aus dem Zentrum die tiefen Läufe ansetzt, oder? Das ist das eine. Und das andere ist, man sagt ja immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen Stammtischspruch, ja, hau mal aus der zweiten Reihe drauf.
Yeah. Aber
das
ist tatsächlich
schon so. Du kannst dann schon auch durch die Abschlüsse, der Granit hat dann noch mal am Schluss noch einen gehabt.
Aber das haben sie so spät erst angefangen.
Ja, genau. Darum meine ich ja während dem Spiel gewisse Anpassungen. Aber da kommt dann von mir auch zu wenig von außen. Das will ich schon auch so sagen.
Hey, da sprichst du jetzt gerade einen richtig spannenden Punkt an. Gerade in Kombo mit dem Remo Freulo, wo ich auch bei dir bin, wo ein sehr wertvolles und zentrales Element ist in dem Zentrum, wo sich schlussendlich alles um einen Granit dreht. In so einem Spiel, keine Ahnung, ich glaube, wo du quasi in der Verantwortung bist als Mannschaft, wo Spieler ist, das Ganze willst du lösen. Braucht es denn dort? Plakativ gefragt.
Ja, auf das Spiel bezogen jetzt.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht am Anfang, bis zu einer gewissen Phase. Du kannst ihn auch von Anfang an, du kannst ihn auch erst reinbringen im Verlauf des Spiels, wenn du in Führung wärst, optimal. Aber... Ja, da kann man sicher darüber diskutieren. Ja, ist natürlich so, wenn ich sage, von außen kommt zu wenig, meine ich natürlich die Bank, weil die ist super.
Nein,
ich komme mehr darum
von das Coaching,
vom Staff, und da kann von mir aus der David de Galler ruhig ein bisschen mehr Einfluss nehmen. Weil ich schon auch das Gefühl habe, dass er einer ist, der so Sachen sofort sieht.
Ja, also ich glaube, es ist dann auch in der Kombination, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist der Spielertyp Remo Freulo nicht so weit weg. Oder ich muss es umdrehen. Für mich ist der Spielertyp Djibril Sow nicht so weit weg vom Spielertyp Remo Freulo. Und ich glaube, das hat im Spiel jetzt nicht unbedingt gut jetzt am Montag.
Ja. Ja, es ist sicher ein Spielraum für Diskussionen.
Aber gut, also schlussendlich, ich finde auch der Granit oder grundsätzlich alle haben die Partie relativ sachlich und auch gut eingeordnet und ich habe auch den Eindruck, dass das ziemlich genau so war, wie sie es gesagt hat. Den Punkt nehmen wir. An diesem Tag ist mit diesem Matchplan, glaube ich, nicht mehr drin gelegen. Aber gut, jetzt wollen wir schauen.
Darf ich noch schnell etwas sagen?
Sicher.
Der einzige Punkt, wenn wir das, wo wir auch vorher erwähnt haben, mit dem Spiel hinten raus, ja, das fällt in diesem Spiel gegen Slowenien sicher weg, weil sie sich zurückgezogen haben. Ab und zu hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht, dass so der Nico, der Manu weniger, aber so ein bisschen die äußeren Positionen schneller die erste Linie, wo sagen wir mal auf höhere Mittellinie dann teilweise war, schneller die seitlichen Zwischenräume dort attackieren im Spielaufbau dann halt einfach weiter vorne. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Oder?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, da gibt es ein Problem.
Schneller bist zum Zeiten dann anspielen, ob du dann auf dieser Seite bleibst und wieder auf die andere gehst, ist etwas anderes. Aber dort hätten sie ein paar Meter manchmal ein bisschen können,
ja,
höher stehen.
Ich gebe dir da recht. Ich glaub,
da sparst du dir zwei, drei Pässe, weißt, wo du dann denkst, jo, jetzt spielen sie für die Statistik ein paar Pässe.
Absolut.
Es sieht dann manchmal so aus, wo der Fan dann sagt, jo, sieht gut aus, Ballbesitz, bla bla bla. Aber ist das effektiv? Oder? Da verstehe ich dann schon auch gewisse, die dann sagen, jo.
Total, aber ich glaube, da haben wir einen leichten. Ein leichtes Problem, also Problem ist ein bisschen das falsche Wort, aber ich glaube, das ist in der jetzigen Spielauffassung, wie die Schweiz Spiel interpretiert, das ist, glaube ich, relativ schwierig momentan, weil ich glaube, es ist gerade momentan nicht möglich, dass ein Angriff nicht von gar nicht ausgelöst wird. Und das wissen die Spieler. Ich finde, gerade dem Nico sieht das auch an. Ich glaube, der Nico wirkt für mich nicht so, als würde er sich in der Verantwortung sehen, etwas auszulösen, außer es ist klar, weil der Ball schon mit einer Intention von der anderen Seite kommt. Das heisst, der Ball wird schon schnell gespielt oder über einen langen, hohen Seitenwechsel gespielt mit der Anweisung nach vorne. Und wenn das nicht passiert, glaube ich, sieht sich weder der Nico in der Verantwortung. Ich finde auch, der Silvan Widmer hat offensiv nicht allzu viel können ausrichten, obwohl er das ja auch oft gut macht in der Nazi.
Ja,
ja, da glaube ich, da hat er gar nicht halt einfach einen sehr hohen Spieleinfluss, wo ja in den meisten Fällen gut ist. In dem Spiel, glaube ich, hätte vielleicht ja, jemand von hinten mal müssen das Ganze eröffnen, damit er gar nicht mehr Zeit hat, in einer anderen Position und das Spiel schon vor sich hat. Mir jetzt denkt er gar nicht, fast immer, gerade vor allem am Anfang, noch probiert zu drehen oder sich in eine Position zu bringen, wo er aber schon mit dem Ball mitläuft, um können auslösen. Das kostet Zeit.
Ja, absolut, aber weißt du, ich sage ja...
Richtig nerdig heute,
meine ich Kopfdeli. Ja nicht nur höher... Wie bitte?
Richtig nerdig heute, Kopfdeli.
Ja. Nein, aber ich meine, weißt, mit dem Höherstoß meine ich nicht einfach nur Höherstoß, sondern schneller noch einen Gegner fixieren und aus der Kette, die dann entsteht, vielleicht im Mittelfeld von Slowenien, wo du den schneller rausziehst, dass der Zwischenraum hinten noch frei wird. Oder? Und das kann nicht immer nur der Granit
sein. Nein, aber wieso?
Der Granit ist irgendwann auch besetzt,
yeah, doppelt
manchmal auch.
Yeah.
Und für ihn wird es dann schwer. Darum ist dann wichtig, dass die äußeren Positionen das konsequent machen, bis sie wirklich im letzten Moment einen auf sich haben. Wo sie dann da können, mit einem einfachen Pass dann teilweise auch.
Aufgrund von dem.
Zum nächsten, genau, aber rausziehen, Gegner fixieren, aus der Kette rausholen und dann wird der nächste. Und wenn das nachher eine Kettenreaktion wird, irgendwo entsteht dann der Raum, wo du dann wieder kannst, die verläufen.
Gibt einen Fehler, 100%.
Genau, es gibt eine Positionierung und das ist ein Fehler aus Sicht von Slowenien. So,
glaube ich,
ja.
Glaube ich auch. Glaube ich auch, hättest du können provozieren, auch wenn du gar nicht Madec siehst oder sogar doppelt. Aber ich habe das Gefühl, dann wäre die Variante mit dem Fabian Rieder die bessere als mit dem Gibrissot.
Ja, da gibt es Spielraum zum Diskutieren. Aber ich sage halt einfach auch, heute kannst du gerade auch während dem Spiel oder in einer Halbzeitpause kannst du so viel noch anpassen. Ich meine, du hast ja gefühlt in jeder Kabine 20 Display und dann kann man das, ich weiß ja, sie machen es ja wahrscheinlich auch, sie haben ja auch einen super Videoanalyst, oder, wo man auch ein bisschen jetzt langsam kennt, aber dass man das dann noch konsequenter dann probiert auch umzusetzen.
Mm.
Also, um Gottes Willen, nicht, dass ich das besser umsetzen könnte, weiss ich was, aber das, wenn ich den Match halt ein bisschen so schaue, dann fällt mir das halt ein bisschen auf.
Nein, absolut, das ist ein Luxus, den wir haben, das müssen wir auch immer wieder sagen, wenn wir es besser könnten, dann wären wir vielleicht auch dort. Das hat schon seine Gründe, wieso wir hier das kommentieren. Aber es ist ja trotzdem spannend, weil man beobachtet und vielleicht an ein paar Punkte findet. Und nichtsdestotrotz möchten wir, glaube ich, beide sagen, dass, glaube ich jetzt, was die Qualifikation angeht und die Richtung und die Form, die die Schweiz mittlerweile hat, dass wir hier, glaube ich, ein neues Level erreicht haben, wo die Schweiz hoffentlich so konsequent weiterführen kann.
Man muss auch damit rechnen, dass Gegner sich auch darauf einstellen, dass sie wissen, dass sie jemanden vor der Brust haben, der enorm gut im Ballbesitz auch ist, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Slowenien hat das jetzt halt einfach defensiv auch gut gemacht, das darf man schon sagen. Und sie haben halt auch einen super Goalie, der dort hinten.
Ja, nein, absolut.
Gestanden ist.
Absolut, aber also ich glaube, nichtsdestotrotz, es werden auch wieder Gegner kommen, die selber eine Vorstellung davon haben, wie sie auftreten auf dem Platz und das Spiel der Schweiz aufzwingen. Und ich glaube, dort, wo wir uns jetzt gerade befinden, sind wir in der Lage, das wiederum anzupassen. Ich glaube, Du willst nicht immer gegen kleine Teams spielen, die vielleicht eher sich zurückziehen. Aber
ich sage halt einfach immer, Spanien ist halt ein bisschen so der Maßstab von dem Ganzen. Oder die schaffen sie dann auch, dass sie dann immer wieder mal das ein oder ein Goal trotzdem machen, auch wenn die auch immer wieder Gegner haben, die die gleiche Animation haben jetzt wie der Vergleich Slowenien.
Ja.
Von dem her, ja,
aber muss die Lösungen finden. Die sind natürlich auch vielleicht nochmal einen Schritt weiter, aber der Weg ist ein ähnlicher, der Ansatz ist ein ähnlicher. Wenn die Schweiz so spielt, wie sie das jetzt gerade macht, Robin, und ich will jetzt gar nicht irgendwie drauf raus, dass...
Ich hätte es auch gesagt, aber kannst du es ruhig sagen.
Ja, also es ist die Rede von einer goldenen Generation, die Diskussion gibt es immer wieder mal. Ich finde sie aber das mal gar nicht so unberechtigt. Ich mag mich noch an mein Gefühl erinnern, nach dem Spiel gegen England, wo wir rausgefallen sind in der Europameisterschaft. Ich war unheimlich traurig gewesen, weil ich dachte, jetzt ist es dann langsam vorbei mit dieser goldenen Generation. Für mich ist das so ein bisschen der Stamm, ist Gani Xhaka, Ricardo Rodriguez, die Weltmeister geworden sind, die schon ein paar nicht mehr dabei sind. Ja, die aber jetzt nochmal einen Schritt gemacht haben, ist es möglich, die goldene Generation so weit zu bringen, sagen wir es mal so, wie vielleicht noch nie eine Schweizer Mannschaft an einem grossen Turnier gekommen ist, wenn wir davon ausgehen, dass sie sich qualifizieren?
Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie in Genf da mehr oder weniger den Sack dann zumachen. Dass es da gar nicht gross zum Finale kommt am letzten Spieltag von dieser Quali, rechne ich mir schon sehr hohe Chancen ein an diesem Endturnier, wenn das jetzt noch ein bisschen weiter weg ist. Aber man muss schon sagen, dass das teilweise nahe an der Perfektion ist, was sie momentan macht. Das getraue ich mir schon auch zu sagen. Logisch, Turnier ist dann am Schluss, wissen wir alle, das ist dann nochmal ein bisschen anders und auch ganz andere Länder nochmal dabei und Turnier kann immer viel passieren. Aber wenn man das so ein bisschen jetzt als Maßstab nimmt, dann wird das sicher sehr eine interessante WM, wenn dann auch die meisten topfit in Form sind.
Ja, das ist natürlich auch noch ein relevanter Punkt, oder? Das darf sich niemand verletzen, der sehr zentral ist für das Spiel von der Schweizer Nationalmannschaft. Ich glaube jetzt gerade auch speziell Granit ist klar. Ein Stürmer, ein Nummer 29, das Thema ist auch noch nicht ganz geklärt. Aber ey, ich finde auch, also rein von der Art und Weise, wie die Schweiz jetzt auch gegen Schweden auftreten ist, so deutlich, so nie im Zweifel, dass da irgendetwas anbrennt. Im Wissen darum, dass wir gegen Spanien, weiß jetzt nicht, aber sonst würde ich behaupten, jede Mannschaft können schlagen. Ich würde jetzt mittlerweile auch so wie Gon sagen, können schlagen. Nicht nur, dass etwas rausschauen könnte, sondern können schlagen. Ja, denke ich, es wird unglaublich. Es könnte unglaublich spannend werden nächstes Jahr in den USA, Mexiko und Kanada.
Vielleicht mal eine Penalty-Schiesse gewinnen oder eine Penalty-Schiesse umgehen.
Ja, ja. Du, wir haben ja schon mal eins gewonnen gegen Frankreich, aber halt dann gegen Spanien. Damals hat es nicht gelangt. Aber nein, also ich bin extrem happy mit der Entwicklung, die Mannschaft macht. Und ja, ich glaube auch, wie du es auch gesagt hast, dass da jetzt nicht mehr grossartig etwas wird anbrennen, weder in Genf noch im Kosovo, auch wenn sich auch die anfischen, dann nicht ganz einfach wegen der Stimmung wird sein.
Ja, lang geht es ja nicht mehr, bis das Spiel in Genf stattfindet, oder?
Ja, aber es ist ein knapper Monat etwa wieder, oder?
Genau.
Mega spannend, mega, mega spannend.
Nein, es macht auf jeden Fall Freude und das ist das Wichtigste. Es hat ja schon andere Momente gegeben, wenn man so ein bisschen vergangene Qualifikationsrunden
absolut anschaut. Die Nations League letztes Jahr war ja auch eine schwierige Phase, wo sich auch mehr gemeckert haben. Aber nein, es ist echt gut, cool.
Dass man dann am Schluss von dieser Nations League haltet, also kann jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist schon so, dass es schon sage jetzt mal, ein bisschen blödere Phasen gegeben hat in der Vergangenheit. Und darum nehmen wir das ja sicher auch gerne.
Nein, absolut. Und ich gewichte die Nations League genauso wenig. Ich meine damit mehr, ich glaube, wenn du so spielst, wie die Schweiz spielt, wenn du 10 Auftritte nimmst, wo es um etwas geht, dann, und so spielst, wie die Schweiz spielt, dann schaffst du natürlich auch eine Erwartungshaltung und dementsprechend spielt es dann halt auch keine Rolle, ob es Nations League ist oder nicht. So weit würde ich gehen, auch wenn es nicht jetzt tragisch ist, dass man abgestiegen ist. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Absolut. Was man sicher auch noch jetzt noch schnell am Schluss darf erwähnen, also man merkt jetzt ein, zwei neue auch immer wieder dabei. Man merkt einfach, dass die Mannschaft auch intakt ist von den Charakteren. Das passt einfach. Das Gefühl, jeder, der dort neu dazukommt, fühlt sich super, super pudelwohl. Und das innerhalb von einer kurzen Zeit. Und das ist auch ein mega gutes Zeichen. Also die Mannschaft. Auch ein Breel, der auch als Junge damals einmal gekommen ist, ein Manu, Nico, wie sie alle heißen. Wo das jetzt auch weitergehen, oder? Den Jungen das möglichst einfach machen, wenn sie auch funktionieren. Dass man sie dann einfach auch reinwerfen kann und funktionieren, ja.
Das stimmt mir auch so positiv, gerade auch mit Bezug auf die Möglichkeit, die die Mannschaft jetzt vielleicht an diesem Turnier kann haben kann, ein grossartiges Turnier zu spielen. Eben, es sind Voraussetzungen, die einfach auf sehr vielen Ebenen richtig, richtig gut sind, oder? Und du ist auch die soziale Komponente gemeint, wo wie du sagst, echt richtig wichtig ist. Und ja, war ich auch als Fan und auch als Zuschauer von einem Spiel von der Nazi ein gutes Gefühl gibt und man ja den Eindruck hat, hey, die Mannschaft, die ist wie für jede Situation, hat die eine Antwort parat oder kann dagegen heben.
Absolut.
Hast du von deiner Seite sonst noch etwas zur Schweizer Nationalmannschaft?
Nein, in dem Moment jetzt gerade nicht. Ich wünsche mir einfach, dass es bald klar ist und dass wir alle dann können feiern.
Ja, der Champions ist auf jeden Fall kühl gestellt. Im besten Fall werden Korken schon knallen lassen in Genf dann im November. Aber jetzt schauen wir mal, hoffen, dass unsere Nazi-Cracks auch fit bleiben, jetzt wo es in die Meisterschaft geht. Und dann, ja, glaube ich, dürfen wir zuversichtlich sein. Wie siehst du, Robin, das Wochenende von der Super League, das kommende? Da gibt es ja auch wieder Partien und Stimmungen aufzugreifen von den verschiedenen Mannschaften. Würdest du dort irgendetwas vielleicht ein bisschen gezielter verfolgen?
Ja, von dem Spiel her fängt das ja am Samstag an mit Basel-Winterthur. Dort erhoffe ich mir sicher ein paar Goal. Und Thun, der wieder daheim wird spielen gegen Servette Genf. Wo ich auch gespannt bin, wie Thun jetzt nach dieser Nazi-Pause wird weiterfahren wird. Für die wäre ja am liebsten die Meisterschaft gerade weitergegangen.
Yeah,
vom Gefühl her, mit dem Drive, den sie haben. Und ja, ich bin sicher gespannt, was da... Lugano-Zürich wird für mich auch ein wahnsinnig interessantes Spiel. Das ist jetzt... das ist ja dann auch so ein bisschen ja, mein Top-Spiel. Es ist einfach das Oberspiel dann am Samstag. Da bin ich auch gespannt, was da wird passieren. Beide sehr interessante Phasen momentan. Und ein Match, den ich auch noch ein bisschen herausheben will, ist sicher auch GC Sion. Das sind so die Themen oder die Mannschaft, die so in den letzten paar Wochen ziemlich Freude gemacht haben, oder? Das dürfen wir schon auch sagen. Das haben wir ja auch schon thematisiert. Wo sicher auch einen guten Moment haben. Und wie die so aus dieser Nazi-Pause nachher rauskommen, wird sicher interessant. Aber ich glaube, du wirst am meisten am Sonntag 16:30 Uhr bei St. Gallen.
Das ist definitiv nicht falsch, ja. Dort habe ich natürlich schon noch ein kleines Auge drauf, wobei ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass St. Gallen gerade in Bern selten bis jetzt oder in der letzten Zeitrechnung gross etwas hat können mitnehmen. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt. Auch wie IB aus dieser Nazi-Pause rauskommt. Ich glaube, das hat natürlich schon auch das Potenzial zum Rumoren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist einfach ein reines Bauchgefühl, es kann auch völlig falsch sein und eigentlich auch rein resultattechnisch. Servette hat verloren gegen den FCB und zwar sehr deutlich und nicht irgendwie grossartig können, etwas zeigen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die nächsten 2-3 Matches wegweisend werden sie für Thun in welche Richtung es dann geht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Servet allenfalls jetzt mal etwas holen könnte. Das war ein reines Bauchgefühl, ich war völlig daneben gegriffen. Aber ich hatte den Thun irgendwie unter Verdacht.
Ja, da kann ich dich natürlich schon auch ein bisschen verstehen, weil der Fußball, den sie spielen, schon auch sehr viele Körner braucht und hochintensiv ist.
Ja, und eine Mannschaft wie Servet liegt Thun, glaube ich, noch am ehesten nicht, habe ich jetzt das Gefühl. Aber, also,
es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin einfach auch gespannt, was passiert, wenn St. Gallen 0-3 in Bern gewinnt.
Ja.
Dann bin ich auch gespannt, was dann passiert.
Ja, wäre ich auch. Aber siehst du es ehrlich? Siehst du es kommen?
Ja. Ich kann ja jetzt nicht können das Training schauen von IB während der Nazi-Pausen. Oder? Ich meine, der Giorgio kontinuiert ja
auch
mehr am Laufen.
Ich wollte sagen, ich glaube auch nicht, dass du grossartig etwas gesehen hättest, wenn du gegangen wärst.
Ja, nein, also natürlich, du hast schon recht. In der Vergangenheit hat St. Gallen nie gross etwas geholt in Bern. Aber wenn, dann vielleicht jetzt am Wochenende.
Hey, ich glaube, es ist sicher schon schwieriger gewesen, in Bern etwas zu holen. Nichtsdestotrotz, Bern, die Young Boys sind eine qualitativ gute Mannschaft in dieser Super League und angeschossene Tiere sind immer die gefährlichsten, sagt man doch. Das ist die Frage, ob man IB schon will angeschossen gesehen, aber das überlassen wir euch, darüber nachzudenken. Zu guter Letzt ist dann noch Luzern gegen Lausanne-Sport. Luzern wird sicher auch mal gern wieder ein bisschen in die Spur finden. Lausanne, ja, nach dem Sieg gegen IB sicher auch interessiert daran, weiter Boden gut zu machen. Also, ich glaube, die Super League hat wieder einiges für uns parat. Dann, glaube ich, bleibt uns nicht mehr viel, außer noch der Frauen-Göpp, Robin. Dort haben wir uns ja eigentlich einmal dafür entschieden gehabt. Spiel vom FC Basel gegen den FFV Basel schauen. Das haben wir dann leider nicht geschafft, aus privaten Gründen. Aber ja, sicher auch mal wieder cool gewesen, dass es hier in der Stadt ein Frauenduell gegeben hat im Göpp. So soll es doch auch sein, oder?
Absolut, das war sicher cool gewesen, aber am Schluss dann auch relativ klar, oder?
Ja, ich habe nicht gedacht, dass es so deutlich wird, ehrlich gesagt. Bin dann doch auch überrascht gewesen, weil es auch der FCB auch immer mit sehr schwankenden Leistungen, aber ja, so wie es scheint, sehr deutlich durchgesetzt. Auch grundsätzlich ist jetzt nicht ein grossartiges Favoritensterben gewesen. Im Gegenteil, es haben sich alle Favoritinnen können durchsetzen, wenn ich jetzt hier nicht gerade komplett falsch bin. Aber nein, also von dem her ja, sind wir auch dort gespannt. Und
ich bin generell gespannt, wie auch der neue Trainer sich so eingliedert, A intern und B auch so in der Liga. Und das wird sicher auch interessant sein, die nächsten paar Wochen. Meine,
auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Andere wie GC sind da ja schon voll im Saft und Servet auch, die sind ja schon in Hochform, kann man schon so sagen.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Ah, das bringt mich noch zu einem Punkt. Letzte Woche war ja noch UEFA Women's Europa Cup gesehen. Das haben wir noch vergessen. Das ist jetzt halt schon eine Woche her. Aber wenn es mir recht ist, hat GC 2-0 gewonnen gegen Sarajevo, glaube ich. Und IB ringt Ajax ein 0-0 ab. Nochmal schnell nachschauen, sicherheitshalber. Aber ich bin fast sicher, es ist so. Weißt du es auch nicht, entnimm mich der Stille.
Also IB habe ich jetzt nicht gerade auf dem Sender, aber gesehen, GC hat gegen Ajax Amsterdam 0-0 gemacht und dann noch eine rote Karte gehabt. Das kann ich jetzt einfach gerade mal so noch...
Oh, habe ich es verdäuschelt? Scheiße.
Das kann sehr gut sein, ja.
Ah, du hast recht.
Warum bin ich ein bisschen still gewesen?
Du hättest mich auch dürfen korrigieren. Es ist ja doch schon vorgeschrittene Zeit und dementsprechend passieren auch einmal mal Fehler. Du hast absolut recht. IB hat natürlich 2-0 gegen Sarajevo gewonnen und GC spielt nichtsdestotrotz gut. Unentschieden, Nazi-Pause ist bei den Frauen noch, fällt mir jetzt gerade ein. Bald. Nein, die ist jetzt. Bekannt geworden, das Kader. Du bist wieder ruhig.
Ja. meistens so, wenn ich etwas nicht gerade 100% weiss, aber von lauter Männer-Nationalmannschaft habe ich das jetzt gar noch nicht so. Pia Sundhage, das kann man vielleicht auch noch sagen. Da war ja auch wieder in den Medien etwas gewesen, oder? Sie hat sich jetzt schon auch positioniert, dass sie klare Haltung hat zum Ganzen. Aber ich weiss immer noch nicht 100%, oder?
Nein, es sind immer noch die Forderungen, die im Raum stehen. Ja. Aber ich denke, da wird es demnächst schon auch wieder wird's News geben. Nazi-Zusammenzug ist übrigens nächste Woche am 20. Oktober. Ich bin fast sicher gewesen, dass das noch stattfindet. Dann sage ich, ich glaube, auch schon mal gesagt habe, letztens einmal, dann geht es ja dann am 24. Oktober gegen Kanada in einem Testspiel und dann nachher auswärts gegen Schottland am 28. Oktober.
Also das eine ist ja Testspiel, ja klar. Nein, nicht Wichtigkeit, aber es sind sicher keine entscheidenden Quali-Spiele. Aber schon ein bisschen, also ist jetzt schon, hat sich schon ein bisschen gezogen, das Ganze. Oder
hey, mega, die Nazi-Pause war riesig gewesen. Das ist der erste Zusammenzug von der Frauen-Nazi seit der Heim-EM.
Ja, erstens das, aber ich meine auch so ein bisschen die Trainerin-Geschichte, so, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich habe mir da eigentlich schon auch gewünscht, dass da mal bald Klartext ist, oder ja, vielleicht tue ich mir jetzt auch ein bisschen...
Du, wer weiß, ich nehme an, der Peter Knebel wird im Hintergrund schon fleissig am Schaffeln sein. Und,
am Kochen. Ist ja so, dass sie bis Ende Jahr Vertrag hat, habe ich ja schon richtig auf dem Sender. Ja gut, theoretisch müsste ich ja dann nicht eigentlich...
Ja, ich denke auch. Also es ist jetzt eine Frage von Tagen, also noch ein Jahr geht nicht mal zu lang. Aber gut, auch das werden wir verfolgen. Ich würde sagen, Robin, wir haben mal gesagt, wenn wir beide doch einen langen Tag haben, wir würden es sonst bei einer halben Stunde bis drei Viertel sein lassen. Jetzt ist es trotzdem, glaube ich, über eine Stunde geworden. Sprich, dafür, dass es Spass gemacht hat, mir auf jeden Fall. Ich möchte mich herzlich bedanken.
Mir hat es auch sehr Spass gemacht. Und wenn man mal dran ist, dann ist es schwierig, mal den Punkt zu finden, gell?
So ist es, so ist es. Nächste Woche hören wir uns dann wieder zur gewohnten Zeit. Wir sind jetzt auch diese Woche wieder ein bisschen später rausgekommen als geplant. Aber so ist es halt manchmal. Probieren natürlich uns auch immer wieder weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ihr hört es vielleicht, der Ton ändert sich auch immer wieder mal. Ich bin da jetzt heute in meinem neuen Studio. Vielleicht hört man noch die Autos ab und zu durchfahren. Ist noch nicht ganz perfekt abdeckt, aber wir machen weiter, wir bleiben dran. Wenn ihr mögt, schreibt uns doch gerne auf Instagram unter gamechangetalk_. Wenn ihr eine Frage zu irgendeinem Inhalt habt oder auch auf den hiesigen Podcast-Plattformen, dort kann man das ja auch machen. Und bis dann würde ich sagen, habt noch eine gute Restwoche. Robin, du auch, bleib super. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche zur gewohnten Zeit. Macht's gut.
Danke gleichfalls. Macht's alle gut. Tschüss zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.